Tratsch und Tacheles. Mit Tesfaye und Tesfu.
Zum ersten Mal seit zwei Wochen?
Weiß ich nicht mehr.
Wieder vereint! Oh, zwei Wochen, es fühlt sich so schön an, wieder hier Kadi in einem Studio mit
zurück.
Dir zu sein.
Kadi ist zurück.
Tarek ist wieder vereint.
Tarek ist vereint.
Wieder vereint.
Hadi.
Ich freue mich ja schon sehr, wieder bei dir zu sein,
Tarek. Ich freue mich auch
wirklich sehr.
Ich freue mich
und
sehr.
Es ist toll, dich nicht nur über mein Handybildschirm zu sehen,
ja,
sondern wirklich in the flesh.
Ja.
Du siehst wunderschön aus.
Dankeschön.
Wirklich. Ich habe dich auch genauso schön in Erinnerung gehabt tatsächlich und freue mich darüber, dass du mich nicht enttäuscht, aber das tust du eh nie.
Jetzt muss ich sagen, dass du auch schön ausschaust.
Wow, ja, ein bisschen, ja.
Das macht man immer dann
das
so, ne?
Sagt man, ja. Sag mal, sag zumindest, ich sehe erholt aus.
Du siehst eh schön aus, aber ich denke mir manchmal so, wenn Leute zu mir sagen, dass ich schön ausschaue, was ja wirklich sehr oft passiert, dann will ich nicht immer auch was zurücksagen.
Ja, sag einfach danke, das ist
danke.
Nett.
Aber bei dir sage ich, dass du auch sehr, 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 sehr erholt ausschaust.
Das tue ich in der Tat. Ich fühle mich auch erholt. Aber ganz ehrlich, als wir zurückgekommen sind, habe ich mir auch gedacht, what the actual fuck? Was stimmt denn nicht
mit
diesem Berliner Sommer?
Was
ist das denn? Ich kam halt einfach so aus 30 Grad wieder und hatte ja dann immer, weißt du, wenn man in Urlaub fährt, hat man ja immer Schiss, dass man in der Zeit weg ist, in der es zu Hause auch mal nice ist.
Ja.
Und tatsächlich war das ja genau bei uns der Fall, weil wir sind wiedergekommen und es war hier halt einfach richtig beschissenes Wetter.
Mhm.
Und ich dachte, was ist denn los? Aber wenn du dann halt weg bist und denkst, haha, guck mal, ich bin am Meer, und dann guckst du so auf Social Media und denkst, Berlin hat auch geiles Wetter. Ist man halt auch, Mann, scheiße, ey, ihr sollt schon auch zu Hause sitzen und ein bisschen neidisch auf mich sein.
Aber schön wäre doch, wenn alle tolle Wetter haben,
ach,
oder?
Ja, Hadi. Alle. Ach,
ist,
Hauptsache, ich habe schönes
so,
Wetter.
Das ist so mein Vibe, den ich
man,
so nach draußen
die Pissblöcke möchte ich aber nicht haben,
aber
die draußen
auf,
ist.
Aber pass mal auf, Hadi, bei mir ist es ja so, ne? Du kannst dir ja vielleicht vorstellen, dass für mich die letzten Wochen war, ich hatte wirklich Time of my life, aka ach. Time of my fashion life. Denn
bei dem Wetter?
Ich habe ja richtig Sommersperre, weil ich finde den Sommer fashionmäßig so beliebig, so langweilig und man merkt gar nicht, wer kann's und wer kann es nicht.
Mhm.
Deswegen trage ich ja aus Protest immer Plateau-Doc Martens, damit man merkt, dass ich hier das Fashion-Game mit kurzer Hose verstanden habe.
Mhm.
Aber ein bisschen warm ist es trotzdem. Und deswegen denke ich mir so, boah, die letzten Wochen waren so geil für mich, weil ich habe so zwei Mäntel. Und einer davon ist so ein geiler Schlangenmantel.
Mhm.
Und ich war die ganze Zeit so, wann kann ich dich endlich tragen? Und letzte Woche wirklich, ich schwöre, zur Bäckerei, kurz in den Supermarkt. Die ganze Zeit bin ich bei mir zu Hause durch den Kiez mit diesem Schlangenmantel geflogen. Wirklich die Leute, ich meine, mich haben fremde Menschen angesprochen.
Auf den Mantel.
Auf den Mantel. Wirklich. Und ein Typ meinte zu mir so, bist du Model? Und ich so, ja, ich bin Topmodel. Und dann meinte er so, und der Mantel, der ist aber nicht echt Schlange. Ich so, nein, er ist nicht echt Schlange. Und deine Zähne, sind die gebleached? Und ich war so, okay, was willst du noch wissen? Aber nein, auch die sind nicht gebleached. Ich bin aber perfekt.
Oh, kanntest du den?
Nein, Hadi.
Wow, der stellt dir so intime Fragen,
ja,
wenn man auch so ist.
Die Leute, das ist so bei mir, Hadi, als Superstar. Da vergessen die Leute manchmal Nähe und Distanz. Und deswegen kommen die mir manchmal sehr, sehr nah, weil die wollen ja was von mir. Die nehmen mich und denken so, oh, wow.
Jeder will ein Piece
of Tarek. Alle wollen ein Stück von mir.
Oh, lala. Aber wenn wir schon bei Superstars sind, wir haben ja in der letzten Woche auch über einen Superstar gesprochen.
Das
stimmt,
Hadi.
Britney Spears.
Tolle Überleitung.
Oh, danke schön.
Hadi.
Siehst du, merkst du, ich bin back im
Game.
Ich bin erholt und back im Überleitung. Leitungsgame.
Weißt du, was ich dazu sage?
Ja.
Boom.
Boom. Wir haben über Britney Spears gesprochen und haben die letzte Folge Britneys Beichte und UEFA am Arsch genannt.
Ja.
Genau. Und haben daraufhin sehr, sehr gutes Feedback bekommen.
Ja, wir haben vor allem eine wirklich konstruktive Kritik bekommen von einer Zuhörerin. Und zwar wurde uns da geschrieben, erstmal, dass wir die tollsten Menschen auf der ganzen Welt sind.
Damit hatte sie uns doch eigentlich
total.
Schon, oder? Ja, dann meine ich so, was auch immer jetzt kommt, you're on my good side.
So. Und dann kam aber der Kritikpunkt, nämlich, dass wir diese Folge Britneys Beichte genannt haben, ist sehr, sehr oder sei sehr, sehr problematisch. Also ich zitiere erstmal, um dann zu sagen, dass es aber stimmt. aber ich tue es gerade mal so ein bisschen journalistisch. Es sei problematisch, das Britneys Beichte zu nennen, denn Britney hat nichts Falsches gemacht. Sie muss nichts beichten. Britney Spears hat in der Aussage klar gemacht, dass sie Betroffene eines sexistischen und eines frauenfeindlichen Systems ist, dass sie von ihrem Vater und ihrem Management und auch von Therapeutinnen und Ärztinnen ausgebeutet wurde und hat den Missbrauch benannt, der ihr widerfahren ist. Und das als Beichte zu bezeichnen, sei höchst problematisch.
Mhm.
Und als ich das gelesen habe, war ich so,
ja,
du hast komplett recht. Was haben wir gemacht? Wir haben in der Redaktions-Chat-Gruppe darüber gesprochen und waren uns sehr, sehr schnell einig, dass wir aufgrund dieser sehr, sehr wichtigen und sehr, sehr guten Kritik die umbenennen, die Folge. Und jetzt heißt sie einfach Free Britney, Hashtag Free Britney und UEFA am Arsch.
Weil der zweite Teil, bei dem bleiben wir ja.
War ja auch ein Zitat von mir. War ja auch großartig. Und dann hatte ich noch eine Sache, weil nämlich auch als Kritik kam, warum wir Narrative, warum wir Begriffe der Boulevardpresse benutzen, obwohl wir doch eigentlich die Boulevardpresse manchmal kritisieren. Und was vielleicht nicht ganz klar ist, manchmal bedienen wir uns genau dieser Sprache, um auch über das bescheuerte Narrativ dahinter und auch das diskriminierende Narrativ dahinter, um das sichtbar zu machen. Bei dieser Folge haben wir es wieder auch gemacht. Es ist uns aber ernsthaft, man kann schon sagen, einfach nicht gelungen.
Nö, hat nicht funktioniert.
Es kam nicht rüber. Also, wir haben es besser gemacht, wir bedanken uns und jetzt sind wir noch bessere Menschen, als wir es eh schon vorher waren.
Also, insofern danke an euch für so wunderbares Feedback, so wunderbare konstruktive Kritik, die eben entsprechend formuliert war. Deswegen waren wir auch sehr empfänglich für diese Kritik. Also, wenn ihr uns irgendwas Doofes sagen wollt, nicht Doofes, aber wenn ihr uns auf irgendwas hinweisen wollt, macht uns vorher ein Kompliment und das Ganze geht uns runter wie Öl. Aber selbst wenn ihr uns kein Kompliment gemacht hättet, also selbst wenn jetzt unsere Zuhörerin uns keins gemacht hätte, hätten wir das natürlich.
Naja, aber Hatti, das ist ja konstruktive Kritik.
Ja.
Du sagst ja erstmal, was gut lief und dann sagst du, was nicht so geil war. Ansonsten ist es einfach nur ein Rant.
Genau.
So, also ein schlechter Rant, also, nicht deine geilen Rants.
Oh, danke.
Wow, sind die.
Wow.
Hatti,
aber weißt
wenn
du,
wir
was
schon
auch
bei Wow sind.
Wir beide,
ich sag's dir.
Wenn wir schon bei Wow sind, mach's.
Ja. Der Crush der Woche. Hadi.
Mhm.
Ich bin verliebt.
Ich weiß.
Und nicht erst seit dieser Woche, sondern ich möchte sagen, das ist nicht der Crush der Woche, sondern das ist der Crush der Pandemie. Und mein Crush der Pandemie ist ganz klar Karl Lauterbach. Hadi, Karl Lauterbach ist ein Mann der klaren Worte, ja? Er ist ein Mann der Wissenschaft auch, ja, und er ist ein Mann des Swags. Denn ich liebe diese Kombi aus Wissen und Fliege und Swagness.
Ja.
Der ist am Delivern. Seit der Pandemie haut der einfach die Statements raus, die ich manchmal nicht hören will. Manchmal denke ich mir, Karl Lauterbach, hör auf! Ich will das nicht hören!
Mhm.
Aber dann denke ich mir so, er spricht das Wort des Universums, Hadi. Es ist die Botschaft.
Ja, es ist die Botschaft. Ich dachte, du wärst eigentlich die Botschaft, aber er ist
Jesus.
Er ist
ein bisschen Jesus mit einer sehr großen Fliege.
Willst du mal ganz kurz erklären für diejenigen, die nicht wissen, wer Karl Lauterbach ist, wer Karl Lauterbach ist?
Das kannst du gerne machen.
Karl Lauterbach ist SPD-Gesundheitspolitiker, er ist Mediziner, er ist Gesundheitsökonom und ist im Grunde genommen so der Mann der mahnenden Worte gewesen jetzt in der Pandemie, weil immer wenn wir waren so, ja yeah, geil, Lockerung, war Karl so derjenige, der gesagt hat, oh nein,
Moment,
doch keine Lockerung, wart mal ab, so. Der im Grunde genommen immer so die pessimistischste Prognose überhaupt entworfen hat und immer recht hatte.
Ja.
Er hatte immer recht.
Ich würde auch nicht sagen pessimistisch hatte, ich würde eher sagen
die vorsichtigste.
Naja, die vernünftigste und die angebrachteste, die natürlich dann ein bisschen wehgetan hat.
Ja, das
weil natürlich wollen wir alle wieder mehr.
Ja.
Aber wir können auch nicht mehr wollen, wenn am Ende Delta kommt. Das geht nicht. Und deswegen, was ich so toll fand auch jetzt, ne, wir haben ja schon oft auch über Fußball gesprochen, ist das jetzt mal langsam vorbei? Ist die EM vorbei, Hadi?
Also, dass die EM für Deutschland vorbei ist.
Die läuft noch weiter,
die
oder
läuft
was?
Noch weiter.
Ich kann nicht mehr.
Doch, wir hatten jetzt gerade die Viertelfinals und jetzt stehen die Halbfinale
Gott,
an. Und dann ist aber auch bald geschafft.
Karl Lauterbach sagt ja ganz klar, ich meine Leute, in UK, in London, da waren jetzt schon ein Spiel, jetzt soll das Finale da auch noch sein. Und dann sollen da ganz viele Menschen, wo Delta ist, in ein Stadion. Das geht nicht, sagt Karl Lauterbach.
Und
die
recht.
UEFA sagt, nee, ich mach einfach hier Augen zu, geht schon irgendwie. Zumindest im Moment noch. Ist noch nicht so richtig klar, was da passiert. Aber er sagt so, stopp, Leute, das kann nicht gut sein. Ihr nehmt in Kauf, dass da Menschen sterben werden, aufgrund, weil irgendwelche Leute einen Ball wohin schießen wollen. Das funktioniert so nicht. Das finde ich stark. Da merke ich so, Karl, deswegen bist du mein Crush der Pandemie. Und was ich auch gut finde, ganz aktuell, er macht sich gerade dafür stark, dass ImpfschwänzerInnen, also Leute, die einfach ohne Grund nicht zur Impfung gehen, eine Strafe zahlen sollen. Das macht er nicht alleine. Das Deutsche Rote Kreuz fordert das auch. Und es geht so, es sind so, laut Spiegel Online, sind so Strafzahlungen von ungefähr 20 bis 30 Euro im Raum, wenn sowas denn passieren sollte. Und da muss ich sagen, das finde ich toll, denn die Impfbereitschaft geht zurück, lieber Hadi. Es waren jetzt viele Leute auch mit der ersten Impfung schon im Urlaub und denken sich so, ich muss da nicht hin, ich bin lieber am See, ich bin lieber im Urlaub. Und dann bringen die alle Delta hier rein. Und dann ist die Kacke am Dampfen und deswegen sagt er, so geht das nicht. Wir brauchen da wieder ein bisschen, wie sagt man?
Ein bisschen Zug in der Sache. Ein bisschen,
ja, aber
Zug,
es kann nicht
Sache.
Sein, dass wir jetzt so lange einfach abwarten und dann kommt Delta und dann geht's wieder von vorne los.
Ja, dann wäre ich auch angepisst, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt Delta irgendwie verpennen würden und so, weil ich mir immer so denke, Mann, ey, so Urlaub, erstmal, ich sage euch eins, Urlaub als doppelt geimpfter Mensch ist schon geil. So, das ist schon eine geile Sache, Nummer eins. Weil man geht dann so durch die Welt und fühlt sich einfach ein Ticken sicherer. Das ist schon mal gut. Natürlich muss man dann immer noch trotzdem Maske tragen. Aber weißt du, wenn wir dann wirklich wegen Delta im Herbst, was sich ja unter Umständen auch schon so ein bisschen abzeichnet, im Herbst, Tarek guckt mich an mit seinem pessimistischen Gesicht und sagt, was denkst du denn? Natürlich kommt Delta im
das
Herbst.
Das ist der Blick der Wissenschaft.
Das ist der Blick des Wissens bei dir. Oh, da wäre ich schon angepisst. Weißt du, da wäre ich
es
schon
wird
angepisst.
Hadi,
ich weiß.
Wir müssen auch jetzt nicht, ne? Und es wird auch aufgrund der Urlaubsgeschichte passieren.
Ja.
Leute werden sich jetzt nicht nur im Stadion, sondern auch im Urlaub, auch am See, sie werden sich anstecken. Wir hoffen einfach, dass bis dahin dann genug Menschen geimpft sind. Aber Hadi, ich habe gar keine Lust mehr. Wir wollten noch über den Crush der Woche sprechen.
Ja.
Denn Hadi, der wahre Crush der Woche.
Der kommt jetzt.
Der kommt ja wohl jetzt.
Tareks Tratsch der Woche.
Warum guckst du denn so?
Weil du Tareks Tratsch der Woche abgespielt hast.
Naja, ich bin ja an den Knöpfen und deswegen denke ich mir,
wow,
dann mache ich mal den Tratsch der Woche als Tareks-Tratsch,
wow,
der Woche. Aber eigentlich ist es ja der Tratsch der Woche mit Maria
Papa!
Yes! Wir haben endlich mal wieder eine tolle Person hier bei uns im Tratsch und Tacheles Studio. Um mal ehrlich zu sein, die allererste Person, die wirklich hier sitzt, die wir interviewen.
Ja, getestet natürlich.
Naja, nicht interviewen, ich würde eher sagen...
Die wir als Gesprächspartnerin haben.
Ja, eher auch als gute Freundin.
Ja.
Die mit uns über die Dinge spricht, die uns alle beschäftigen in der letzten Woche. Und Maria Popov ist nicht nur einfach... Ja, ein großartiger, wunderbarer und on top auch noch wunderschöner Mensch. Nein, sie ist Redakteurin, Moderatorin bei dem YouTube-Format Auf Klo. Ein ganz, ganz tolles feministisches YouTube-Format, was Popkultur und Feminismus auf eine Art und Weise verbindet, die ihresgleichen sucht. Und in ihrer Bio auf Instagram steht...
Feminismus, Popkultur und Medienzeugs. Herzlich willkommen, Maria Popo.
Hey!
Maria, da bist du ja.
Hallo, hallo, hallo.
Hallo.
Na?
Oh, ich freue mich. Der erste Gast in eurem Studio, ist das euer Ernst?
Ja. Mein voller Ernst.
Ich krieg schon direkt fröhlichen Boob-Sweat hier vorne.
Wundervoll.
Und du weißt ja, wer die ersten GästInnen waren. Und
wie
das
du
waren
älter,
die Angels.
Leute, Lucy, du bist ja einfach mein Mensch. Das
ja.
Ist es so?
Ja, dein Crush,
voll
ja?
Voll Kanone, ja, absolut.
Mm. Oh, guck mal. Und absolut. Dann sozusagen in einem Line-Up mit denen zu sein.
Ja.
Toll, ne?
Oh, hör zu.
Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr.
Ja, ich mich auch.
Maria, wir wollen gleich mit dir über ein paar Themen sprechen, weil du bist natürlich unsere Expertin heute und wir wollen mit dir über ein paar Themen sprechen, die Tarek und mich in der letzten Woche umgetrieben haben. Und ich weiß nicht, ob du die Performance schon gesehen hast, es wird um die BET Awards gehen.
Yes.
Ne? Letzte Woche haben die stattgefunden und die BET Awards war so das Musikereignis für mich in diesem Jahr war. Wer braucht eigentlich schon so die Grammys? Ne? Man ist so bei den Grammys, ist man so, Aber
ich mag die Grammys.
Ich weiß, dass du die Grammys magst, aber ich mag die BET Awards einfach mehr. Aber weißt du, vielleicht für all diejenigen unter euch, die nicht wissen, was die BET Awards sind. Also BET, das steht für Black Entertainment Television. Das ist ein Fernsehsender, der in den USA 1980, also sogar noch ein Jahr vor MTV, gegründet wurde, aber natürlich mit viel kleineren Budgets. Ich glaube, es hat 3 Jahre gedauert, bis die wirklich ein Vollprogramm senden konnten. Und 2001 haben die BET-MacherInnen gedacht, okay, kommt, jetzt machen wir auch unsere eigene Awardshow. Und in den letzten Jahren hat diese Awardshow auch immer mehr so an Bedeutung dazu gewonnen. Vielleicht, weil die Grammys uns so genervt haben, aber vielleicht auch, weil es ja so innerhalb der schwarzen Community in den USA auch unter KünstlerInnen so ein Umdenken gab und so man sich gedacht hat, nee, come on, so lass uns auch tatsächlich, let's show up, weißt du, wenn wir schon sowas feiern können. Also das heißt Rihanna, Beyoncé, Tracy Ellis Ross, Zendaya, Yara Shahidi, Issa Rae ja, und so weiter. Die kommen immer, nicht beim letzten Mal, aber ach die sind so in den letzten Jahren immer mal wieder dahin gekommen.
Wow.
So, ne? Und jetzt sind es aber natürlich nicht immer nur die GästInnen, die da sind, die das Ganze so schillernd machen, sondern tatsächlich auch immer wieder epic Performances und davon gab es in der letzten Woche eine und zwar von keinem geringeren als Lil Nas X.
Oh, ja,
mein Gott. So geht's mir auch, wenn ich über Lil Nas X spreche. Wir haben hier in Tratsch und Tachlis auch schon über ihn geredet, über das Video zu seinem Song Montero, Call Me By Your Name, wo es ein Lapdance für den Teufel gibt. Und Lil Nas X, der ist Rapper, der sich vor einiger Zeit schon als queer geoutet hat und der zelebriert in diesem Song seine Sexualität. Also hat er das auch in der Performance gemacht. Es war so eine sexy, ancient, Egyptian Extravaganza mit wirklich aufregenden TänzerInnen, von denen Lil Nas X im Finale 2 küsst. Auf den Mund mit Zunge. Und das ist halt in so einem Space, der lange Zeit so sehr dominiert war von so einem hypermännlichen und auch vor allen Dingen ganz klar heterosexuellen Männerbild, schon was sehr Besonderes gewesen. Deshalb gab es auch sehr viel Lob für diese Performance, vereinzelt auch Kritik und es gab vor allen Dingen eine Reaktion, über die ich jetzt gerne mit euch sprechen würde.
Maria, wenn du dich jetzt wunderst, warum das so lange dauert, bis sie
so
dir eine Frage stellt, das ist ganz normal.
Nee.
Das
Let's
ist ganz
talk
normal,
about
Maria.
The whole history. I'm here
das
for
ist
it.
Ganz normal,
Let's
Maria.
Go.
Also ich habe doch gar nicht so lange gebraucht.
Ach, das war jetzt fast 10 Minuten.
Wow! Das
ich
fühlte
so,
sich für ihn so lange
wann
an.
Wann stellt ihr denn endlich mal Maria eine Frage?
Also ich würde gerne mit euch über
Sorry,
die Reaktionen
Maria.
Von Madonna, über die Reaktion von Madonna auf diese Performance sprechen. Madonna hat nämlich nach dieser Performance ein Foto gepostet von sich und eine Art Kussvergleich aufgestellt von ihrem Kuss mit Britney und Christina Aguilera 2003 bei den MTV Awards mit dem Hashtag Did It First.
Halt dein Maul, ist hier direkt meine Reaktion. Also sorry.
Schon ein bisschen, oder?
Ja, natürlich. Nee.
Aber erklär mal, warum du sagst sofort, halt dein Maul. Weil ich war auch so wirklich, Tarek hat anders reagiert.
Ich sag doch gar nichts dazu. Ich guck erstmal, wo hier die Reise hingeht,
okay.
Ob ich dann das überhaupt noch sage, was ich da gedacht habe. Maria, sag doch mal, was du da gedacht hast.
Ja. Also ich sag jetzt hier so, halt dein Maul auf die Schnelle, aber nur, weil der Akt, den Lil Nas X da macht, also so diesen Move auf der Bühne, das war eindeutig ein Zitat meiner Meinung nach, es war eindeutig daran angelehnt, dass Madonna das damals gemacht hat, aber sorry Madonna, du bist Mrs. Queerbaiting yourself mit dieser Performance damals, weil das eben wirklich nur für den Aufschrei war, bedeutet nur auf die Schnelle so, das ist um Kohle zu machen, das ist um im Gespräch zu bleiben, was Madonna ja häufiger mal gemacht hat, hier und die ein oder andere Kultur sich anzueignen. In dem Moment also auch, was es überhaupt nicht gebracht hat, ist den queeren Personen, die zugucken, zu sagen, hier bin ich, weil, sorry, meine ersten queeren Küsse sahen auf jeden Fall nicht so aus, Spoiler Alert. Und in dem Moment sagt sie nur, ich will mit dieser Ästhetik Kohle machen, ich will mit dieser Ästhetik Leute zu knutschen, Frauen zu knutschen, in aller Munde sein. Und also die einen würden sagen, Madonna ist ein Ally und ist irgendwie für die LGBTQ+-Community da gewesen ihr Leben lang. Die anderen oder auch ich sage, Lil Nas hat sich entschieden, diese Ästhetik zu nehmen, aber eben als queerer Mann auf der Bühne, als schwarzer Mann zu zeigen, so here I am, ich mach das jetzt so. Und damit auch zu zeigen, so funktioniert Representation eigentlich.
Und du würdest sagen, fix Madonna betreibt Queerbaiting. Du hast gerade schon mal ein bisschen angedeutet, was das sein könnte, Queerbaiting. Erklär doch nochmal genau, was ist Queerbaiting und warum kann man Madonna auch den Vorwurf eventuell machen, dass sie Queerbaiting betrieben hat?
Also auf die Schnelle, Queerbaiting bedeutet, dass eine Cis-Hetero-Person zum Beispiel eben mit einer Performance so tut, als wäre sie queer. Oder zum Beispiel, das haben wir auch schon ganz oft gesehen, dass Redaktionen, DrehbuchautorInnen andeuten, eine queere Geschichte zu erzählen. Dann passiert aber keine echte Repräsentation, sondern eben nur so eine vorgegaukelte. Und das eben nur, um dann damit Profit oder Anerkennung rauszuschlagen und nicht mit dem Ziel, wirklich für die queere Community, die jahrelang im TV und Film vergessen wurde, halt irgendwas zu tun. So.
Maria, ich muss jetzt, ich sag mal, was ich gedacht habe, Maria.
Bitte. Ne? Ist es okay, Tarik? Es ist okay.
Ich hoffe einfach, dass du da noch ein bisschen Anerkennung für mich verspürst. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch diesen Moment. Ich war so, hey Boy, Madonna hat's vorgemacht.
Wirklich?
Ja. Ganz shady manchmal.
Naja, doch, lass mal drüber reden. Warum denkst du das? Vielleicht lerne
naja,
ich
ja weil ich eine alte, weiße Frau bin. Ja. Und weil mein Herz einfach wirklich für weiße Frauen schlägt, scheinbar. Und ich manchmal dann auch bei Off-Color-Menschen oder bei schwarzen Menschen strenger bin, merke ich so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das klingt jetzt vielleicht auch nochmal, ich glaube, jetzt bricht alles zusammen. Ich bin kein Fan von Lil Nas X.
Das ist ja okay. Ja,
also,
okay.
Er ist mir ja, für sie ist es nicht okay. Für Hadi okay. ist es nicht okay. Mm-hmm. Ich erkenne an, dass er tolle Sachen macht. Ich finde auch seine Statements mega. Es braucht auch mehr KünstlerInnen wie ihn, die genau da sind, wo er ist. Dafür kriegt er von mir nur Applaus. Aber die Musik und auch seine Ästhetik holen mich nicht so richtig ab. Und deswegen denke ich natürlich, wenn ich das dann sehe, als allererstes, das hat doch die Madonna schon gemacht. Meine Madonna.
Ich finde, das ist was ganz anderes. Also erstmal bei Madonna können wir schon mal direkt bezweifeln, dass das ihre eigene Idee war, das auf so einer Bühne zu bringen. Das ist jetzt einfach nur von mir so dahingestellt, aber die meisten sehr erfolgreichen KünstlerInnen, gerade eben 90er Jahre, 2000, dann hatten männliche Manager. Die haben das mit entschieden. Die haben gesagt, ich finde das geil, wir machen das auf der Bühne, let's do it. So, ich traue Lil Nas zu, da sehr viel von seiner eigenen, von seinem eigenen Wunsch, von seiner Fantasie auf die Bühne zu bringen. Und ist doch nice. Also das kann man ja anerkennen als auf jeden Fall auch größere Gefahr, schätze ich mal, das zu bringen auf der Bühne. Als Madonna, die sagt, ey Männers, besonders Heteromänners, ich gebe euch das, was ihr geil findet, let's go.
Ja, ich glaube, was diesen Eindruck, den du da gerade gesagt hast, Maria, auch noch verstärkt, ist ja die Tatsache, wie das am Ende des Tages inszeniert war, 2003 bei den MTV Awards und wie das vor allen Dingen geschnitten wurde. Ne? Also es hat dieser Kuss stattgefunden, 2003, wir befinden uns da noch irgendwie so in dem Zeitpunkt, wo diese ganze Britney Spears, Justin Timberlake Sache gerade passiert ist, sie haben sich getrennt, er hat Cry Me a River gemacht und so weiter und so fort. Britney Spears ist eh schon die Böse, jetzt küsst sie, also ne, in der Darstellung, jetzt küsst sie auf der Bühne eine Frau und der Schnitt, ne, also der Schnitt geht so, die Kamera geht sofort zur Reaktion von Justin Timberlake. Also wissen wir schon auch so, das war schon einfach ein kalkulierter Schockmoment und es ging auch ganz klar hier um diesen Male Gaze, ne, also man guckt sofort, oh, wie reagieren denn die Männer in der Audience auf diese Situation so und deswegen glaube ich schon, dass das tatsächlich was Kalkuliertes war. Und ich sage noch eine Sache, dann darfst du sofort darauf antworten. Ich wollte noch eine Sache zu Lil Nas X sagen, warum ich den auch so schätze.
Du liebst den.
Ich liebe den aus einer Vielzahl von Gründen. Und zwar hat er erstens Genregrenzen sozusagen runtergebrochen. Ja, also er hat Rapmusik gemacht, aber ganz klar auch Countrymusik und hat dadurch so eine ganz spannende und wirklich wichtige Diskussion über Genregrenzen und wie wert die Leistung von schwarzen Menschen in anderen Genres, die nicht als Urban oder als Black oder was auch immer gelten, wie wird die Leistung bewertet? Das war schon mal eine sehr spannende Diskussion, die er da losgetreten hat. Aber für mich ganz persönlich ist Lil Nas X total wichtig, weil mein kleiner Neffe Old Town Road diesen Song so total gut fand, diesen Country-Song. Und jetzt natürlich mit Montero, mit seinen 11 Jahren, so plötzlich mit was ganz anderem konfrontiert war und ich dann mit dem Gespräche über Lil Nas X führen kann, wo es um Schwulsein geht, so, ne? Wo ich ihn gefragt habe, weißt du überhaupt, was das ist? Und dann dachte ich auch, wie cool, weißt du, so ein elfjähriger Junge, der dann so, weißt du, gerade irgendwie anfängt, das alles so zu verstehen und so, und dass der dann einfach mit so einem Vorbild groß werden kann oder wir diesen Moment nutzen können, um über ihn zu sprechen oder überhaupt über solche Dinge wie sexuelle Orientierung oder Gender Identity oder was auch immer zu sprechen und so, ist für mich halt einfach krass. Deshalb hat der einen ganz großen Platz in meinem Herzen. So, und jetzt du, Tarik, sag nochmal was Schlechtes.
Nee, Maria nickt ganz, ganz viel.
Ich war so, here we go, Tarik, ja, let's go, bam, bam, do you bam, really bam, wanna bam. Do this?
Ja, ich möchte es gerne weiterhin tun. Ich meine, ich widerspreche ja gar nicht. Mhm. Ich widerspreche ja nicht, welche Strahlkraft der Künstler haben kann. Ich möchte aber jetzt noch mal einmal, denn ich habe mir was aufgeschrieben. Hoppala, da fällt mal ein kleiner investigativer Stift runter.
Tarik hat sich mit Großbuchstaben Madonna
draufgeschrieben. Madonna. Wow. Madonna, Madonna, Madonna. Denn Leute, wir dürfen nicht vergessen, dieser Kuss 2003, der ist ja nicht im luftleeren Raum passiert. Wir dürfen bei Madonna nicht ihre Geschichte vergessen. Madonna als eine Künstlerin in den 80er, 90ern, die natürlich auch aus einer bestimmten Perspektive nur heraus etwas gemacht hat, aber sich auf jeden Fall für sexuelle Selbstbestimmung von Frauen eingesetzt hat und natürlich auch damit Tabus gebrochen hat, auch sehr unbequem war. Ich meine, der Vatikan wollte ein Konzert in den 90ern mal verbieten, was in Rom war, weil sie auf der Bühne eine Tanzszene hat, wo sie sich selbst befriedigt. Mhm. Madonna hat gesagt, ich scheiße drauf und ich mache es trotzdem. Und deswegen würde ich ein bisschen, Maria, die vielleicht eventuell, du weißt, ich liebe dich, widersprechen, ja, das ist richtig, wenn es darum geht, dass Madonna nur Sachen gemacht hat, weil es ihr gesagt wurde. Ich glaube nämlich, dass Madonna eine Künstlerin ist, die viele Dinge auch natürlich aus Schockmomenten heraus gemacht hat, aber doch aus einer bestimmten, ich will das machen, weil, und ich wehre mich hier auch gegen die Idee von, wie Frauen sich zu verhalten haben. Ob sie damit nicht auch dann manchmal den männlichen Blick bedient hat, das ist wiederum aber nicht ihr Problem in meinen Augen. Das ist dann eher so die Gesellschaft und wie dann das Verhalten von Madonna auch gelesen wird als eine Frau, die dann halt irgendwie Bock auf Sex hat, also ergo dann das nur macht, weil sie dem Mann gefallen möchte. Also ist es wirklich der männliche Blick, den sie bedienen will? Oder bedienen wir nicht das Narrativ, dass Frauen nicht alles machen, um dem Mann, dem heterosexuellen Mann, gefallen zu wollen?
Wichtige Frage, voll.
Ich würde sagen, Leute, ein Amen.
Aber lass uns noch mal zurück zu diesem Thema Queerbaiting kommen. Ja, weil die Frage ist ja, wo fängt denn Queerbaiting an? Und was machen wir dann mit so Statements von zum Beispiel Billie Eilish, die dann sich hinstellt und sagt, I love girls. Was machen wir mit so jemandem wie Harry Styles, der dann auch auf
dem Cover... Den heiraten wir.
einige von uns. Irgendwie, ich will dem immer so ein Glas warme Milch geben. Aber gut. Aber was machen wir dann auch mit einem Harry Styles, der dann zum Beispiel auf dem Cover der Vogue ist, in einem wunderbaren Kleid und auch ganz toll aussieht, aber ja auch immer mit so bestimmten Männlichkeitsbildern spielt und wir nicht so ganz wissen, wie haben wir das denn jetzt alles zu verstehen? Also wo fängt das an und was machen wir mit anderen Beispielen von prominentem Queerbaiting? Ist das denn überhaupt Queerbaiting, was diese Menschen da betreiben?
Ich meine, Maria, du hast ja dich, glaube ich, kürzlich zu Billie Eilish geäußert. Und da ging es ja auch um Queerbaiting. Was war da los, Maria?
Der Vorwurf ist so laut und ich finde es so wichtig, dass wir genau an diesem Punkt sind, zu sagen, erstens, who am I? Und auch, wer sind wir alle drei, zu sagen, wo fängt das an, wo hört das auf?
Genau.
Jetzt beim Beispiel von Billie Eilish und aber auch bei Harry Styles, das sind alles junge Menschen, gerade Billie Eilish, die ist 19, ne? Da wird jetzt davon gesprochen und auch schon ein bisschen länger darüber diskutiert, ist sie denn nun queer oder nicht? Sie hat einen Boyfriend. Macht das eine Person direkt hetero? Nee, ganz bestimmt nicht. Was passiert ist, ist, dass sie schon länger auch mit einem Song wie I Wish You Were Gay, da waren schon irgendwie so Gerüchte am Start. Dann hat sie ein Musikvideo veröffentlicht zu dem Song Lost Cause, das einfach so die Ästhetik hatte von so Slumber Party, Pyjamas, Girls. Es sah so ein bisschen aus, als wäre da so Romantik am Start, muss aber auch nicht, können auch einfach nur Freundinnen sein. Und dann hat sie bei Insta einen Post abgesetzt, in dem die Caption hieß, I love girls.
Mhm.
Und anstatt, dass wir das annehmen als, okay, wir wissen immer noch nichts über Billie Eilish Sexualität, bis sie es nicht irgendwie sagt. Ich glaube, sie hat mal, wenn man ganz tief sucht, in der Vergangenheit irgendwie mal gesagt, ich bin hetero. Okay, habe ich auch gesagt mit 17. Heutzutage nicht mehr. Lass den jungen Menschen so doch bitte ihre Sexualität und auch, dass sexuelle Orientierung fluide sein darf. So, jetzt schreien also alle, das ist Queerbaiting. Sie hat irgendwie mit diesem Post und mit diesem Musikvideo will sie irgendwie für einen Aufschrei sorgen. Ich sehe das anders. Meine persönliche Meinung ist, dass Queerbaiting ein großer Graubereich ist. Es gibt ganz viele, gerade jetzt irgendwie im vergangenen Pride Month, ganz viele Marken, die mit Regenbogen sich schmücken und damit ganz viel Kohle raushauen wollen, irgendwie weil sie Kollektionen machen, dies, das so. Ich finde, da ist die Line klar. Nicht klar ist sie bei einer 19-jährigen Musikerin, die einfach nur irgendwie ihr Erwachsensein feiert, jetzt finally mal volljährig ist oder zumindest über 18 und sich ein bisschen ausprobiert. Und das ist völlig, völlig in Ordnung. Und ich finde es ein bisschen schade, da Leute zu pushen, sich zu outen, denn das ist, was dann passiert. Ihr wird vorgeworfen, Queerbaiting zu betreiben und so zwingt die Gesellschaft, gerade junge KünstlerInnen, sich zu outen, um zu sagen, nee, ich gehöre doch auch dazu. Und wir wissen nicht, ob sie in einem safen Umfeld ist, ob das irgendwie geht. Genauso zum Beispiel bei Dua Lipa. Da wurde das in der Vergangenheit auch schon irgendwie hinterfragt und da wurde laut geschrien, weil es auch häufig die Ästhetik hatte. Sie hat auch da so mit Miley Cyrus in dem letzten Musikvideo so sehr die Ästhetik gehabt von, oh, die könnten sich jetzt gleich küssen, wird es passieren oder nicht. Ich habe so gekreischt, ich fand es wundervoll. Woher wollen wir wissen, ob diese jungen Künstlerinnen queer sind oder nicht, bis sie es nicht sagen. Und es sollte uns auch nicht, wir dürfen das nicht einfordern von Menschen, sich ja zu positionieren.
Aber lass mal überlegen, ne? Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt Künstler wäre, Mann bin ich ja, ne? Aber auch noch Musiker. Und dann würde ich ein Video machen und dann würde ich zum Beispiel mit einer Frau knutschen, um quasi auch zu thematisieren, hey Leute, Sexualität ist fluid, ist Rhabarber, Rhabarber. Damit würde ich ja dann auch einen Schock wahrscheinlich provozieren wollen oder zumindest eine Überraschung. Ist das dann Heterobaiting?
Nee.
Ist das Heterobaiting?
Nee, sowas gibt's nicht. Es ist deswegen wichtig, Queerbaiting zu labeln und das auch so zu sehen als Praxis, die passiert und die tatsächlich verletzend sein kann, weil Queers halt einfach nicht so oft vorkommen und weil es halt kacke ist, wenn Leute mit queerer Kultur Kohle machen wollen oder Aufmerksamkeit erregen wollen mit Heterokultur. Was ist Heterokultur? Noch nie gehört.
Das ist halt Kultur. Fertig. Das ist halt Kultur. Ja, aber es wird spannend. Ich glaube, es wird auch interessant bleiben, irgendwie gerade was das Thema Billie Eilish angeht. Tarik hat ja gar nicht so sehr das Queerbaiting bei Billie Eilish
weißt du,
im Kopf.
Ich da im Kopf hatte? Ich habe dieses Video gesehen, ne? Und ich meine, das wirkt hier zwar wie ein Safe Space, liebe Maria, aber es ist es nicht. Meine Gedanken und auch meine Liebe zu gewissen Menschen, wie zum Beispiel Kim Kardashian, wird hier oft mit Füßen getreten. Ich möchte schon von
mit
Mobbing,
konstruktiven Füßen, von, mit argumentativen Füßen wird getreten.
Ich bin hier wirklich manchmal auch am Rande meiner Kräfte auch. Und als ich das Video gesehen habe, wo sie halt da so einen auf Pyjama-Party macht und hey ho und so, war ich so, Momentchen mal. Nicht, dass ich es gefühlt habe, aber ich habe mir mal überlegt, was wäre, wenn Khloe Kardashian dieses Video gemacht hätte? Hätte die ein bisschen getwerkt? Was meinst du, wie das Netz ausgerastet wäre wegen kultureller Aneignung? Und ich denke mir so, wenn Billie Eilish das macht, ist es ganz okay oder es wird zumindest nicht in dieser Intensivität kritisiert, dass ich so war, ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass sie twerkt. Was mich nervt ist, dass wir, je nachdem, wer es macht, anders darauf reagieren. Und das macht mich dann wütend.
Ja, definitiv. 7-Eleven von Beyoncé war doch total eine ähnliche Storyline irgendwie. Nicht, dass man die jetzt irgendwie als erste Person erfinden könnte und dass das jetzt voll schlimm wäre, aber ne, gab es einfach schon. Da hat auch niemand geschrien, oh mein Gott, bestimmt haben da 8 Mädels rumgemacht im Bett so. Es geht einfach nur darum, dass Billie Eilish eine junge Frau ist, auf die man irgendwie, glaube ich, viel drauf zu projizieren möchte.
Ja, naja. Also bevor wir jetzt über Kim Kardashian...
Wollen wir noch Harry Styles kurz?
Ja, gerne. Oh. Wir können
Was
gerne über Harry...
Was sagst du zu Harry Styles, Mariah?
Ja. Also juckt mich nicht so sehr, aber ich auch da wieder, ich bin kein Fan. Aber ich erkenne an, dass es in unserer Gesellschaft wichtig ist, so Stereotype, die was mit Männlichkeit zu tun haben, brechen so. Er ist nicht der Erste, der es gemacht hat. Es sind irgendwie Mechanismen, warum gerade er jetzt damit so berühmt wird. Ich finde ihn cute. Ich fand seine Musik auch toll. Ja. Ich zucke so mit den Schultern.
Also ich weiß aber definitiv ein Thema, bei dem ihr beiden und ich inklusive, also mir inklusive, bei dem wir alle nicht so mit den Schultern zucken werden.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Ich habe das noch nie gemacht, ne, sowas. Also ich probiere es einfach mal. Hallo, ich bin Frank Thunmann, der Thunmann von Joko und Klaas. Und ich habe jetzt auch einen Podcast. Mache ich mit den Kollegen und Freunden Basti und Thomas zusammen. Die arbeiten hier auch bei Florida TV. Der Podcast heißt Eulen vor die Säue.
Eulen vor die Säue.
Und da wird sehr, sehr viel gelacht. Also 90% wird gelacht. Und nebenbei kann man noch ein bisschen was lernen. Über Thunmann zum Beispiel. Oder wie man Lanzen bricht, auch. Jeden Donnerstag.
Eulen vor die Säue.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Nur für Menschen über 10 Kilo.
Ich weiß ein Thema, bei dem sich jetzt auch schon auf jeden Fall die Hände gerieben werden, wo die Vorfreude steigt, weil wir endlich darüber sprechen können. Und ich möchte sagen, wir sitzen hier zu dritt. Unter uns sind ein Fan und zwei Ultras.
Yes.
Es geht um Princess Charming.
Yes. Darum geht es, meine Lieben. Wir haben ja schon mal über Princess Charming gesprochen. Und Hadi und ich haben kein Geheimnis daraus gemacht, dass wir finden,
lieben,
dass Princess Charming einfach abartig ist im positiven Sinne und einfach, ja, einfach etwas macht in der deutschen Medienlandschaft, was es so noch nicht gab, und das mit einer Leichtigkeit und trotzdem mit einer Deepness und mit einem feministischen Anspruch, der wirklich doch nicht mal in einem Judith Butler Seminar an der FU möglich ist.
Yes.
Und das haut mich einfach nur raus für alle, die jetzt denken, was ist Princess Charming? Da sage ich erstmal am Arsch.
Ja,
ich sage erstmal am Arsch.
Macht diesen Podcast sofort aus.
Und guckt euch das
guckt
an.
Euch
aber
das erstmal an.
Weil ich Service bin, sage ich ein bisschen was dazu. Also, Princess Charming ist quasi sowas wie die Bachelorette oder der Bachelor. Nur halt, dass die Prinzess eine Prinzessin sucht. Und die Prinzess heißt Irina Schlauch, ist Rechtsanwältin, 30 Jahre aus Köln. Es gab 20 KandidatInnen, mittlerweile sind es weniger. Wir sind schon bei Folge 6. Unter den KandidatInnen ist auch eine Person, die non-binär und trans ist. Und diese Menschen buhlen quasi alle um Irina Schlauch. Aber neben all dem werden diese Menschen richtig gute FreundInnen, haben Talks über ihre Vulven, über Sex und das alles aus einer lesbischen Perspektive heraus. Mariah, ich will dich eigentlich nicht fragen, was du daran feierst.
Ganz glasige Augen.
Denn wir feiern ja wohl alles daran, aber trotzdem frage ich dich jetzt, warum bist auch du ein Princess Charming Ultra?
Ich bin so ein Ultra, Leute, weil ich es feier, weil es so besonders ist. Es ist eine weltweite Premiere, eine Dating-Show mit lesbischen und queeren Menschen zu haben. Also so viele Frauen und eben auch Jay als nicht-binäre Person in einer TV-Show ist so wundervoll. Und jetzt direkt mal ich so auch noch als Journalismus-Bildungsauftrag-Mausi. Die wenigsten unterhaltsamen und besonders Dating-Shows schaffen es, einen Bildungsauftrag zu verfolgen. Und diese Sendung schafft es. Und ich hoffe, wir reden gleich noch mehr darüber, warum sie es schafft. Weil ich bin da auf jeden Fall ein Ultra der KandidatInnen. Ich glaube, die Sendung hat sich das nicht unbedingt so vorher überlegt, aber es funktioniert und ich liebe es. Und ich habe auch mit einigen der KandidatInnen schon gesprochen.
Echt? Und, ja. Mit wem?
Oh mein Gott, du hast Insight!
Mit wem hast du gesprochen?
Ich habe mit Gia gesprochen.
Mit Gia. Mhm. Oh Gott, kannst du bitte Gia von uns beiden grüßen?
Unbedingt.
Aber von mir ganz besonders.
Du hast gesagt, diese Sendung erfüllt einen Bildungsauftrag. Ich würde dir da total unterschreiben und den Zusatz hinzufügen, aber ohne das wirklich gewollt zu haben, glaube ich. Weil am Ende des Tages ist es ja immer noch eine Unterhaltungsshow, ne?
Absolut. Sehe ich ganz genauso, genau. Die Sendung schafft es deswegen, Entertainment und Bildung zu verbinden, weil die KandidatInnen, die daran teilnehmen, eben ihre eigenen Themen, ihre eigenen Bedürfnisse und auch diese Offenheit, so Talks zu haben, eben mitbringen. Am Ende des Tages schneiden das natürlich irgendwie da trotzdem Leute zusammen, die dann auch sagen, boah ja, lasst uns zum Beispiel über die Diskussion, die wir jetzt gleich noch besprechen werden, lasst uns das mal drin behalten. Ne? Die haben ja die Macht, die können auch alles rausschneiden, was mit Body Positivity und mit Sex Talk und keine Ahnung was, könnten die ja alles irgendwie rauscutten, machen sie aber nicht. Einiges lassen sie drin und das finde ich richtig super, weil das einfach also auf TV Now und bald auch mal im Fernsehen was ganz Neues ist.
Ich meine, die 6. Folge, wir machen da jetzt kein Tänzchen drum. Wir gehen da jetzt sofort rein, weil sonst drehen ja auch die ZuhörerInnen durch. Können die ja nicht aushalten.
Was ist denn in der sechsten Folge?
Also es gibt, finde ich, zwei Themen, über die wir sprechen sollten aus der 6. Folge. Das eine ist ein bisschen allgemeiner, nämlich es gab ein Gruppendate. Natürlich gibt es in Bachelor, Bachelorette, Prince, Princess Charming Manier Gruppendates, aber auch Einzeldates. Das heißt, Irina bestimmt quasi, auf wen hat sie Bock in der Woche auf ein Gruppendate. Immer so 4 Leute, glaube ich. und auf wen hat sie dann vielleicht noch Bock auf ein Einzeldate, wo dann auch gerne mal ein bisschen geknutscht wird. Und bei dem aus der 6. Folge, liebe Leute, nicht denken, was labern die. Wir wissen, sobald Mittwoch ist, gibt es schon die 7. Folge. Wir sind aber am Montag, deswegen sind wir noch in der 6. Folge in der Aufzeichnung. Ja, reißt euch zusammen. Also, wie auch immer, in der 6. Folge auf jeden Fall, Hadi schläft schon ein, in der 6. Folge auf jeden Fall,
wow.
Du hast mir gerade so angeguckt.
Ich hab dir gerade ganz gespannt, wow, wie
so
er mich...
So guckst du, wenn du gespannt bist. Mhm. Also, passt auf, in der 6. Folge geht es unter anderem bei dem Gruppendate um... Sex.
Mhm.
Und über Sextoys.
Mhm.
Und es gibt Cupcakes aus Vulven und Sextoys. Und dann wird da einfach drüber gesprochen, auf was steht ihr beim Sex, auf was steht ihr nicht. Leckt ihr gerne? Und alle so, ja, wir lecken gerne. Ich glaube, das war so der Moment, wo dann alles gebrochen ist.
Aber ja, total.
Ja, hast du diesen Talk wahrgenommen?
Ja, also erstmal fand ich es super. Ich merke schon, dass Sex ein sehr dominantes Thema in der Staffel ist. Und ich wette, für Menschen, die TeilnehmerInnen waren, das ist jetzt aber nur meine Annahme, ist es schon krass zu sehen, dass später sehr viel von dem Sex-Talk drin gelassen wird. Das ist bei vielen anderen Dating-Shows auch so, weil es natürlich spannend ist. Also ne, auch in den Teasern, als dann so in so einem Intro irgendwie diese Frage kommt, wie gerne leckt ihr auf einer Skala von 1 bis 10? Ich und meine Freunde waren so, was? So, klar, ne, super spannend, super aufregend. Es ist total toll, weil über weibliche Lust, über queeren Sex zu sprechen, ist was ganz Besonderes im TV sowieso. Und da besonders den Fokus von denen drin zu lassen, mega wichtig, mega toll. Trotzdem, und deswegen jetzt die Diskussion, mit dem Fokus auf Genitalien. Und das schließt nicht alle Menschen mit ein, sich so krass darauf zu konzentrieren, wer hat hier Sex mit wem? Da fiel dann auch sehr oft das Wort Vulven zusammen mit Frauen und mit einer Person wie Gia an dem Tisch, die keine Frau ist, mit einer Vulva, ein Mensch mit einer Vulva, ist es eben kein Talk, der inklusiv war.
Mhm.
Ja.
Gia ist ja non-binär und trans und nach diesem Gruppendate kommt es dann nochmal zu einer anderen Unterhaltung über Transfeindlichkeit. Maria, magst du kurz sagen, was da los war?
Gerne. Da ging es darum, dass dann irgendwie so 6, 7, 8 Menschen der KandidatInnen auf dem Sofa in der Villa saßen und Gia fasst sich ein Herz, um das Gespräch zu eröffnen. Leute, ist euch eigentlich bewusst, dass auch ihr als Lesben, als queere Menschen nicht sagen könnt, ich stehe auf Frauen, also auch gleichzeitig nur auf Vulven. Und dann ist das die Diskussion gewesen, die total wichtig ist zu führen, nämlich da geht es um Präferenz von Genitalien. Und Gia sagt in dem Moment, es ist nicht okay, es ist transfeindlich, wenn ihr sagt, ich bin lesbisch und ich stehe nicht auf Penisse. Mhm. Was sie damit meint, um das auch einmal ganz so klar zu erklären, was Gia damit meint ist, es ist nicht okay zu sagen, ich bin lesbisch, ich stehe also auf Frauen. Ich bin eine Frau, die auf Frauen steht, zum Beispiel bei den meisten Kandidatinnen. Und zu sagen, ich stehe nicht auf Penisse, weil es gibt ja Transfrauen, die einen Penis haben und das auch völlig fein ist so. Und das ne, schließt ja dann genau all diese Frauen zum Beispiel aus, die einen Penis haben. Und was Gia auch in dem Moment sagt, ist, Leute, ich habe ganz viele Menschen in meinem Freundeskreis, die ihr damit verletzen würdet, mit diesem Ausdruck so. Und was dann passiert, ist ganz viel Abwehr. Und das passiert halt sehr häufig. Also wenn man Menschen darauf generell, auch die meisten von uns wahrscheinlich. Es passiert erst eine Blockade, wenn man Menschen sagt, hey, das war gerade transfeindlich, was du gesagt hast.
Und was, glaube ich, bei der Diskussion auch immer vergessen wird, ist diese Tatsache, dass ja, ich glaube, es für einige Queers manchmal sehr, sehr schwer auszuhalten ist, zu verstehen, dass auch sie sich queerfeindlich verhalten.
Mhm.
Du kannst dich da nicht hinsetzen und sagen, ich als lesbische Frau, ich bin doch selber queer, wie kann denn ich queerfeindlich sein? Und das ist dieser große, große Fehler, der so über allem immer schwebt und dann auch immer gerne vergessen wird, wie queerfeindlich selbst die LGBTQIA+-Community ist, besonders wenn es um Transmenschen geht.
Absolut.
Besonders wenn es um non-binäre Menschen geht, um Intermenschen geht. Auch wenn es um lesbische Frauen geht, by the way, denn das ist ja auch der Vorwurf, der besonders auch von lesbischen Frauen an besonders schwule Männer
ja.
kommt. Und der ist auch vollkommen gerechtfertigt. Und dann aber passiert der Moment, dass dann nicht aware sein können, wenn man selber dabei ertappt wird, wie man sich zum Beispiel transfeindlich verhält. Und das hat dieses Gespräch sehr, sehr gut sichtbar gemacht. Ich glaube, nicht für alle, Aber für alle, die sich darin trainieren, eben die eigenen diskriminierenden Strukturen zu hinterfragen und besser zu werden und offen dafür zu sein, dass, wenn man Fehler macht, man darauf angesprochen wird von einer betroffenen Person,
genau,
auch noch, da muss ich sagen, ja, fuck,
ja,
scheiße.
Absolut.
Das war nicht meine Absicht, es tut mir leid, aber es ist passiert und ich möchte besser werden.
Ja, genau. Zumindest so diese Bereitschaft zu zeigen. Ne? Es wäre total toll gewesen, wenn wir zumindest eine Kandidatin gehört hätten, die gesagt hat, ach, das ist mir total neu, ich habe mich noch nie damit beschäftigt, ich werde, wenn ich dann wieder zu Hause bin und mein Smartphone wieder benutzen darf, mich aufklären. Das wäre so toll gewesen, ist aber nicht passiert. Wir haben ganz viele Interviews dann danach gehört, die alle sagen, nee, das fand ich irgendwie gemein, das fand ich doof, es fließen Tränen. Das setzt dann eben genau den Fokus auf die Person, die sich verletzt fühlen, statt die Person, die ja aufklären will und auch eine Freundin wie Vicky an der Seite hat, die auch mit reingrätscht und sagt, Leute, hört doch erstmal zu, so. Schade.
Ja, es sind so Mechanismen, diese defensive Haltung und dann auch tatsächlich, ne, also ich reagiere da extrem allergisch drauf, wenn dann wirklich jemand die Tränen rausholt und dann so wirklich ganz Bilderbuch White Tears heult, so, was in dem Zusammenhang dann Cis-Tears wären wahrscheinlich, ne? Wo ich dann auch so denke, oh nee, weil es ist eine fiese, also in dem Moment, natürlich ist das nicht fies gemeint von denen, die sie dann wirklich da sitzen und sich dann tatsächlich irgendwie schlecht behandelt und irgendwie nicht richtig abgebildet fühlen und so, das verstehe ich schon. Ich glaube nicht, dass das irgendwie bewusst eingesetzt wird und trotzdem ist dann so diese Verkehrung der Täter-Opfer-Dynamik, diese Umkehr, das macht mich dann immer ganz aggro. Da muss ich euch ehrlich sagen, dass ich dann da sitze und denke mal so, jetzt pack mal die Tränen wieder ein, ja, weil was soll das? So, da werde ich wirklich sauer, weil ich mir denke, so, du hast halt einen Fehler gemacht, own it, so, und lass uns weitermachen, aber jetzt heul nicht rum, dass irgendwie, das irgendwie gemein war oder so.
Wisst ihr, was mich auch ein bisschen irritiert, ihr beiden?
Mhm.
Und da würde mich auch mal interessieren, Maria, ob das dich auch irritiert. Also, es ist ja so, Irina ist ja die Person, die quasi aussucht.
Mhm.
Und Irina findet es ja nicht so toll, wenn jetzt zum Beispiel die KandidatInnen untereinander knutschen würden. Wo ich mir denke, fair enough, Irina, das kann man auch vielleicht ein bisschen komisch finden.
Mhm.
Dann aber, und das ist hier kein Slut-Shaming, ich finde, alle sollen bitte knutschen bis zum geht nicht mehr.
Auf jeden Fall.
Was ich aber komisch finde, ist, wenn das so ein Pimp-Moment bekommt und Irina als Pimp nicht möchte, dass die KandidatInnen untereinander knutschen, Irina aber gar kein Problem damit hat, mit allen anderen zu knutschen und wieder, das ist kein Slut-Shaming, sondern eher so etwas wie, dann dürfen es doch bitte schön alle. Vor allen Dingen, also ein Einzeldate ist ja die eine Sache, aber irgendwie bei der Happy Hour zu sein, dann mit Lou rumzuknutschen, davor, eine Sekunde später, ich meine, I did it, ich habe das auch schon alles gemacht, Irina, go for it, ich fühl dich, aber dann muss ich doch auch meinem Gegenüber, was ich knutsche, auch erlauben, mit anderen zu knutschen.
Ja schon, ich fand's auch immer mal witzig zwischendurch, aber ich glaube, da tun wir Irina ein bisschen Unrecht, weil ich erinnere mich an diese Szene mit den Kandidatinnen Saskia und Iri und Saskia und Biene, ne, da war irgendwie so ein Moment, dass tatsächlich sich was anbahnt mit den Kandidatinnen im Haus, die ja Leute wirklich viel mehr Zeit miteinander verbringen,
als mit Irina.
Mit der Irina, genau. Und da hatte sich was angebahnt und dann sollte Iri doch beichten der Irina, dass es da zu einem Kuss kam. Und die hat ein bisschen lang gebraucht.
Ja.
Und dann gab es dieses Interview von Irina. Sie hat gesagt, ich finde ja nicht schlimm, dass sich jemand geküsst hat, sondern dass es mir niemand sagt.
Ja.
Und trotzdem kann man da natürlich aber das Argument bringen, naja, du bist den anderen ja auch keine Infopflicht irgendwie schuldig, aber natürlich ist es eine Dating-Show und die sind darauf aus, dass sich alles auf diese Irina konzentriert. Yeah. Die wurde natürlich so gecastet, dass ganz viele Leute sie potenziell toll finden. Das ist halt das System so.
Ja, das ist die Konstellation so, dass sie ist halt die Princess und um sie
ist
wird
der
sich
Pimp.
Princess, sie ist die Princess.
Pimp Charming.
Absolut Pimp Charming. Habt ihr diesen Anzug gesehen, der so geglänzt hat? Eine rosa, es hatte einfach Pimp
bei der letzten
Vibe.
Happy Hour.
Ja, absolut. Aber ich lieb's.
Sah toll aus. Nee, sah mega aus. Sag doch mal, wenn wir schon bei den KandidatInnen sind und dann sollten wir aber auch langsam mal dahin kommen, weil wir sind jetzt sehr im Lovey-Love-Modus, was auch richtig ist, denn es ist eine tolle Serie. Aber natürlich gibt es auch Dinge, wo man konstruktive Kritik äußern könnte.
Absolut.
Und das machen wir gleich auch. Aber davor möchte ich noch gerne wissen, wenn du jetzt Irina wärst, wen würdest du denn wählen?
Ja. Leute, mein Herz klopft jetzt schon höher, meine Füße, die wackeln.
Oh, du hast also, ein Favorite?
Nein.
Nein?
Ja, nein. Nee, der hat sich immer gewechselt, ich schwör's euch. Ich habe immer überlegt, okay, wer ist es, wie geht's denn? Zuerst war ich Team Elsa, so wie ungefähr 90% ja, der Zuschauer.
Ja, ne? Ich war auch Team
dann,
Elsa.
Aber war dir das irgendwann auch zu viel Stare-Action?
Ja, ich dachte
komm
so,
doch mal aus dem Quark.
Aber wer ist es denn?
Jetzt, wer ist es?
Wer ist es?
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe kein Crush-Material in dem Haus.
Was?
Ist so. Ich habe vorher gedacht, oh Maria,
ich
wie
so,
wäre das? I know. Ich habe vorher gedacht, Maria, wie wäre das, wenn du selber in dem Haus wärst?
Was, wenn du die Princess
hättest du da dann,
wärst.
Wenn
ja.
ich die Princess wäre, genau. Und also ich glaube, es wäre nicht entstanden, sag ich euch ganz
okay,
ehrlich.
Okay, dann sag dir mal, wie es bei mir ist.
Ach, worauf?
Das ist, aber kein Queerbaiting.
Sagst
ne?
du Lou?
Ja.
Oh, Lou, ja, ja, verstehe ich.
Also
ja, ich route auch voll.
So in Lou verliebt,
ja.
weil sie mich so überrascht hat,
mhm.
weil sie erstmal einfach ein sehr wunderschöner Mensch ist
mhm.
und man dann ganz schnell darauf kommt, auch ein bisschen langweilig, weil er nichts so dahinter ist.
Mhm.
Und dann lernt man aber Lou kennen und man merkt so, dass sie unfassbar witzig ist,
mhm.
sehr, sehr schlagfertig, am Ende aber auch einfach um die 20 Jahre, mhm. aber trotzdem das mit ihrem Charme und ihrer Liebenswürdigkeit. Ich finde, es ist ein sehr liebenswürdiger Mensch. Ich erinnere mich an einen Moment, sie hat ein Einzeldate, sie sieht, dass ihre Freundin Miri sehr, sehr traurig ist und das Erste oder fast das Erste, was sie macht, ist, mit Miri zu sprechen mhm. darüber, weil sie möchte, dass es zwischen den beiden nicht komisch ist. Ich meine, ich bitte dich, wer liebt denn dann nicht Lou danach?
Ja, absolut.
Sorry.
Absolut,
und
ja.
dabei sieht sie auch noch mega aus und hat einen Style.
Voll.
Also auch fashionmäßig ist sie für mich auch ein Vorbild.
Ey, und das ist ja so hot, wenn Leute auch so Gefühle zulassen und wie sie sich auch so traut, der Princess ins Gesicht sozusagen, ich bin jetzt verknallt, mein Herz hat schon auch gemacht.
Oh,
süß. Ja, ja.
Der ist ja aber dann halt auch immer wieder so 21, mhm. oder? Wo man so denkt, so, oh Mann, das ja. ist schön.
Aber lasst uns doch gerne, bevor wir dann auch leider Maria... Ja, du kommst auf jeden Fall wieder.
Bevor wir
aber
dich gehen lassen
für
müssen.
Heute für leider heute. Gehen lassen müssen, möchte ich aber auch noch über die Dinge sprechen, die vielleicht nicht so toll sind.
Ja.
Denn natürlich, ich meine, Hadi, ach, ich habe mich ja so gefreut, ne?
Mhm.
Ich war ja so auf Princess Charming. Und dann kommt die mir um die Ecke und sagt, natürlich völlig zu Recht, Hadi, ich liebe dich, ich danke dir für deinen Input. Aber ich wollte ihn nicht hören.
Ja.
Dass natürlich gar keine schwarze Person da ist.
Hm.
Und dass natürlich auch die Körper, die abgebildet werden, auch in einem sehr normschönen Spektrum sind.
Ja, absolut.
Was sagst du dazu?
Es stimmt, es ist einfach so.
Was machen wir jetzt, Maria?
Uns wünschen, dass jede Staffel für Staffel besser und toller wird und dass die Redaktion und die Produktion darauf hören, was Menschen sagen. Das mit den enorm schönen Körpern zum Beispiel finde ich auch total wichtig, weil das ist eindeutig eine Entscheidung im Casting. Also Gia hat auch kürzlich in einem Interview auch veröffentlicht, wie das Casting lief und dass die auch Bikini-Fotos mitgeschickt haben. Und das bedeutet ja, die haben sich eindeutig die Körper auch angeguckt. Trotzdem, am Ende des Tages, mit all der Kritik, trotzdem nicht zur Seite stellend, ich finde es toll, dass es das gibt.
Mhm.
Ich finde, wir sollten das feiern, damit es auch wiederkommt.
Mhm.
Und auch Kandidatinnen selber, zum Beispiel Gia selbst auch, sagt, das war eine tolle Erfahrung, das Team ist super. Es ist nur mit Bildungsauftrag, weil die ProtagonistInnen so toll sind. Trotzdem aber, es ist eine tolle Erfahrung gewesen und das, finde ich, sollte man auch erlauben dürfen. Ist ja,
ja mega. Maria, du weißt es vielleicht nicht, aber diesen Podcast hören ja alle. Von Kim Kardashian
natürlich.
Über Beyoncé. Ach komm, ja. hör mir auf.
Ich habe die gefragt, sie hat gesagt, feiert sie.
So, ne, meine ja. ganzen Freundinnen, ja. du weißt ja, wie es ist. Ne? Jetzt kannst du natürlich dir auch denken, dass die MacherInnen von TV Now
auch,
natürlich
ne?
auch zuhören.
Ekel,
und jetzt würde ich mal sagen, wir nutzen mal die Chance. Maria, wenn du jetzt ne Head of da wärest,
hm.
was machst du bei der zweiten Staffel anders? Ich schreibe mir gerade hier auf, zweite Staffel.
Liebe Produktion, nehmt alles mit, was ihr gemacht habt mit dieser Staffel. Zumindest, dass ihr einen Cast einladet, der ein Spektrum von Geschlechtsausdruck innerhalb der queeren Community zulässt. Ja, das wollen wir wieder haben. Wir wollen aber auch haben, dass ihr im Casting darauf achtet, anzubieten, ein möglicher Safer Space für Menschen mit Rassismuserfahrung zu machen. Auch queere, schwarze Frauen dazu zu holen, das wäre super. Bitte, bitte mehr davon. Und somit auch selber so diesen Bildungsauftrag zu ownen. So, wieso denn nur Unterhaltung machen? Come on, so hat noch nichts verändert in unserer Welt. So, nehmt das doch einfach an. Geht mit. Ich bin so oder so Fan. Also ihr könnt machen, was ihr wollt.
Und ich denke halt auch so, egal was man von Princess Charming hält, wir können es auf jeden Fall safe nicht nachvollziehen, wenn man es nicht super findet. Entscheidend ist eben am Ende, dass die Protagonistinnen und alle, die da mitgemacht haben, sich nicht nur gut aufgehoben gefühlt haben, sondern auch gut repräsentiert sehen. Ja. So. Und das ist halt, finde ich, total wichtig und total gut und ein absolutes Plus an dieser Sendung. Das versöhnt mich gerade, macht mich richtig froh, dass die das so toll fanden. Ehrlich, ja, schön.
Finde ich auch.
Und mich macht es froh, dass es dich froh macht, Hadi.
Ja?
Denn wenn du froh bist, bin ich richtig froh.
Oh, mein Schatz.
Meine kleine, liebe Haditschki.
Die Fanpost der Woche.
Wir bekommen ja oft so viele Fanpost, ne? Ich kann gar nicht mehr. Und wir bekommen aber auch manchmal Fragen. Mhm. So. Meistens, wie gerade, ist es wirklich so, 90% ist, wir lieben euch. Dich ein bisschen mehr, Tarek. Und dann kommen manchmal aber auch Fragen, 10%. Und eine Frage, die eben kam, Hadi, willst du sie vortragen?
Ja, und zwar war das eine sehr spannende Nachricht, die wir von einer Frau bekommen haben, von einem jungen Mädchen bekommen haben, die regelmäßig damit struggelt, ihrer weißen Freundin zu erklären, warum die Boxbraids, die sie trägt, als weiße Frau problematisch sind. Und da fragt sie uns, was sagt ihr? Ich habe da eine sehr klare Meinung zu. Ich sage, don't do it. Also mach's nicht als weiße Person, weil ich natürlich nachvollziehen kann und ich persönlich bin da einfach noch nicht so weit. Es gibt definitiv Teile der schwarzen Bevölkerung, die auf jeden Fall sagen, ja, nee, geht schon klar, weil es einfach nur ein Fashion-Statement ist. Für mich ist es noch so, dass das Tragen von Zöpfen, von Braids, von Cornrows, von zu traditionellen Black Hairstyles so stigmatisiert war in der Vergangenheit von weißen Menschen, dass ich mich schlicht und ergreifend noch sehr, sehr schwer damit tue, das jetzt plötzlich einfach kontextlos als Fashion Statement zu tragen, weil man es halt schön findet. Ich kann dann das noch nicht voneinander trennen. Ich finde, man sollte es auch noch nicht voneinander trennen, bis wir das wirklich aufgelöst haben, diese Doppelstandards, die da immer noch gelten, dass du in den USA zum Beispiel an manchen Orten, an manchen Arbeitsplätzen das noch nicht tragen kannst, weil es als unprofessionell gesehen wird und gleichzeitig ist aber eine ganze Batterie von Menschen gibt, die aber sagen, ja, aber es ist halt nur ein Fashion-Statement und ich so, ja, es ist halt nicht die gleiche Erfahrung, die die einen und die anderen damit haben und insofern wäre das sozusagen die Art und Weise, wie ich es ihr erklären würde. Ich bin der Meinung, du solltest deiner Freundin das vielleicht nochmal so erklären, aber was sagt ihr denn?
Ich bin bei dem Thema kulturelle Aneignung vielleicht nicht die erste Adresse, die man fragen sollte, weil ich nicht diesen, ich verstehe das, wenn andere Leute die Geschichte vom schwarzen Haar auch mit ihrer eigenen verknüpfen. Ich tue es nicht. Ich bin im Ruhrgebiet geboren. Meine Geschichte beginnt dort. Deswegen habe ich nicht diesen afrodeutschen Moment. Das heißt nicht, dass ich das Leid nicht nachvollziehe und auch nicht den geschichtlichen Kontext verstehe. Den verstehe ich zu 100%. Und das, was passiert ist, ist auch rassistisch. Und das teilweise auch unreflektiert nachzuahmen und als Trend hinzustellen, ist auch Rassismus. Mich stört es einfach nur nicht. Mhm. Für mich ist es am Ende, und das ist dann so ein Moment, wo ich schon wieder denke, oh Gott, du bist so eklig. Mensch ist Mensch, Zopf ist Zopf. Mm. Es stimmt aber nicht. Mhm. Zopf ist nicht Zopf.
Ja,
und Mensch ist auch noch nicht Mensch. Und ich hätte es gerne, aber da sind wir noch nicht. Mhm. Und vielleicht kommen wir da auch niemals hin. Und bis dahin, lass die Zöpfe einfach weg.
Ja.
Und ich als weiße Frau bin auf jeden Fall schon mal nicht die erste Adresse. Ich als weiße Freundin von schwarzen Menschen kann nur sagen, es ist doch nicht so schwer. Und bitte frag auch nicht deine Freundin, dass sie dir das erklären soll. Geh doch auf YouTube, geh doch auf Google. Es gibt so viel Material. Lass es dir von Menschen, die es schon ganz schlau erklärt haben, erklären. Geh dahin, wo es diese Infos schon gibt. Und geh doch nicht das Risiko ein, dass du deine Freundin verletzt. Und jetzt an die Person, die euch gefragt hat, so, ich finde sowieso, jeder Mensch sollte sich selber zugestehen dürfen. Ich fühle mich hier verletzt. Ich werde diskriminiert von einer Freundin. Und am Ende des Tages, cut the cord if you feel better.
Boom.
Boom. Also raten wir gemeinschaftlich der Person, sprech sie darauf an, sag, dass es nicht okay ist, sag, dass es rassistisch ist. Und wenn sie es nicht checkt, ciao.
Ja.
Ja.
Ciao.
Das ist unser Ratschlag an dich und damit
auf Wiedersehen, Maria. Schön, dass du da warst und hey, ihr Lieben, abonniert uns gerne, hört unsere Folgen, teilt sie mit euren FreundInnen und mit euren Großeltern und mit einfach allen Menschen, auch mit der Person an der Supermarktkasse zum Beispiel, einfach mit allen, auch im Bus, BusfahrerInnen, müssen auch wissen, was Tratsch und Tacheles ist.
Stell dir mal vor, es würde so im Bus einfach so eine Tratsch und Tacheles-Folge laufen. Wie geil wäre das denn?
Du, wir könnten mal eine im Bus machen.
Jetzt machen wir erstmal eine vielleicht in meinem Garten, wenn das Wetter mitstimmt. Wenn das Wetter passt.
Also die wissen das noch nicht.
Ach so.
Du hast gerade verraten, was wir vorhaben.
Das kann man doch mal so als Teaser machen.
Tschüss. Ciao. Wir machen gar nichts. Ciao, Hadi.
Danke, Maria. Tschüss.
Danke, Maria. Schön war's. Wie magst du mehr, mich oder Hadi?
Cut.
Tratsch und Tacheles ist eine Produktion von Studio Bummens.
Ausführender Produzent Konstantin Seidenstücker.
Produktion Kate Kugel, Laura Pohl und Peace Solomon Obong.
Redaktion Hadne Tesfay,
Tarik, Samuel Benke,
Kate Kugel und Laura Pohl.
Schnitt und Ton Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch
überall, wo es Podcasts gibt.
Du bist so schäbig manchmal, Tarik. Ich liebe dich, aber du bist auch nicht schäbig.
Ich weiß nicht, ob wir das drin lassen können, dass wir nicht viel verdienen.